Guten Morgen. Viele von euch haben das ja gewusst, dass heute ein besonderer Tag ist. Ihr habt den Wecker gestellt, ihr habt die Hemden gebügelt, vielleicht. Und dann habt ihr, weil ihr gewusst habt, dass es ein besonderer Tag ist, dann ist die Sonne aufgegangen, der Tag war da und ihr wart bereit. Bereit für diesen besonderen Tag. Wir feiern Gottesdienst, es ist Sonntag und wir taufen heute David. Ein toller, besonderer Tag. Klar haben wir uns darauf vorbereitet, wenn wir davon gewusst haben. Oder denk an eine Hochzeit. Man setzt das Datum fest, man bereitet sich vor, nicht nur auf die Hochzeit, auf das Fest, sondern man bereitet sich auf ein ganz neues Leben vor gemeinsam. Und dann kommt der große, besondere Tag und ein neues Leben beginnt. Gott hat auch so ein Datum festgesetzt und er hat auch alles vorbereitet. Eines Tages wird Jesus Christus wieder auf die Erde zurückkommen und ein ganz neues Leben beginnt. Das ist dieser besondere Tag, auf den wir warten. Wir wissen, auf wen wir warten. Wir warten auf Jesus Christus, auf den Tag, wenn er wiederkommt. Und ich lese uns den Bibeltext vor, den wir heute miteinander betrachten werden. Da steht im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, ab Vers 10, lese ich vor. Und wir lesen alles, was noch übrig ist vom 2. Petrusbrief. Mit dem haben wir uns in den letzten Wochen ja beschäftigt. Kapitel 3, ab Vers 10, ich lese: Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden befunden zu werden. Und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Da ihr, Geliebte, es nun vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Wir wissen, auf wen wir warten. Wir warten auf Jesus. Und er wird wirklich wiederkommen. Das ist kein Märchen. Wir wissen, dass das wahr ist. Jesus selbst hat es versprochen. Das Alte Testament bestätigt es und die Apostel sind Augenzeugen davon. Augenzeugen seiner herrlichen Majestät, so wie Petrus da geschrieben hat, in Kapitel 1, Vers 16 schreibt er ja: Wir haben euch die Macht und Ankunft, das ist die Wiederkunft von Jesus, die haben wir euch verkündet. Nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Die Apostel waren Augenzeugen seiner majestätischen Größe, sie haben selbst gesehen, wer dieser Jesus wirklich ist. Nicht ein netter Mann mit guten Ideen, sondern Gottes einzigartiger, ewiger, geliebter Sohn. Sie haben erlebt, wie dieser Jesus am Kreuz gestorben ist. Und sie haben erlebt, dass er 3 Tage später wieder lebendig bei ihnen war. Er hat den Tod besiegt. Es ist ungefähr so wie mit diesen Fischen. Ich bin der kleine Fisch. Und ich muss immer Angst haben, weil da gibt es noch den großen Fisch. Der wird mich eines Tages erwischen. Der Tod. Aber Jesus hat den Tod verschluckt und gefressen und verdaut und besiegt. Und jetzt muss ich keine Angst mehr haben vor dem Tod. Das alles ist wahr. Das haben die Augenzeugen selbst gesehen, erlebt, gehört. Sie haben den auferstandenen Jesus erlebt. Es ist wirklich wahr. Wir wissen, auf wen wir warten. Wir warten auf den, der den Tod besiegt hat, der für uns am Kreuz gestorben ist. Wir warten auf Jesus, den Herrn und Retter, wie er da in Vers 18 auch beschrieben wird. Unser Herr und Retter Jesus Christus. Auf den warten wir. Er wird wirklich wiederkommen und es ist alles wahr. Und wenn er wiederkommt, dann kommt er mit Gericht. Das haben wir schon in Vers 10 gelesen, dass an dem Tag die Erde und die Werke auf ihr im Gericht gefunden werden. An diesem besonderen Tag wird Gott ein Ende machen mit allem Bösen. Gott ist ja gut, er ist absolut gut. Es gibt bei ihm überhaupt keine Dunkelheit, keine Korruption, kein Schatten, nichts ist an ihm irgendwie schlecht. Er ist absolut 100%ig gut. Und er drückt kein Auge zu gegenüber dem Bösen. Er ist absolut fair. Er ist nicht wie ein korrupter Politiker, dem es egal ist, wenn halt irgendwer mal ein bisschen ausgeraubt oder missbraucht wird. So ist Gott nicht. Gott ist absolut gut. Sein Gericht wird dann alles ans Licht bringen und das Böse wird vergehen. Und dann fängt eine neue Welt an, denn Jesus kommt mit einer neuen Welt. Das steht in Vers 13. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Gott macht alles neu. In der neuen Welt, da wird Gott selbst wohnen, mit seiner absoluten Fairness. Und das ist wirklich eine ganz neue Welt. Die wird ganz anders sein wie die alte Welt, in der wir jetzt leben. Und ich möchte dort sein. Ich möchte dort sein, wo alles gut ist. Das ist doch der Himmel, oder? Wo Gott wohnt und wo alles gut ist. Das ist gigantisch schön, umwerfend schön. Das ist so wunderbar. Das ist doch unsere große Sehnsucht, dass wir in so einer neuen Welt leben, wo alles gut sein wird. Und deswegen ist das der beste Tag, an dem Jesus wiederkommen wird. Wir warten auf den allerbesten Tag. Und jetzt ist die nächste Frage, die unser Text stellt. Was für Leute kommen in diese neue Welt hinein? Ja, das ist ganz einfach. Da kommen nur Menschen rein, die absolut gerecht sind. Vollkommen gut, so wie Gott selbst, sonst passen sie da ja nicht rein. Das ist ganz einfach. Was für Leute müsst ihr sein, fragt der Petrus da in unserem Text. Und die Antwort ist ganz einfach, Vers 14. Unbefleckt und tadellos und in Frieden. Kein einziger Fleck. Nichts, was man irgendwie tadeln, kritisieren könnte. Nichts. Und vollkommener Frieden. Ganz einfach. Das sind die Menschen, die in diese neue Welt reinkommen. Wie soll das bitte gehen? Das schaut so aus, als würde der Himmel leer sein, oder? Wie soll das gehen, dass wir nie einen einzigen bösen Gedanken haben? dass wir niemals Gott ignorieren, dass wir niemals Gott irgendwie misstrauen. Niemals. Das ist der Maßstab. So hoch ist die Mauer zwischen mir und Gott. Und wenn die Mauer zwischen mir und Gott so hoch ist, ja, dann wird wahrscheinlich niemand Frieden empfinden. Da kommt ja niemand rüber. Die Mauer ist einfach zu hoch. Wenn Gott keine einzige Lüge bei mir finden will, keine falsche Tat in meinem ganzen Leben, eine völlig weiße Weste, immer sauber geblieben, kein Schwarzfahren, kein illegaler Download, kein böses Wort über Lehrer oder Chefs oder Politiker oder Menschen in deiner Gemeinde, über Polizisten, keine einzige Ausbeutung von einem Angestellten, keine einzige Steuerhinterziehung, keine einzige Lieblosigkeit gegen meine Nachbarn, gegen meine Geschwister, gegen meine Freunde, gegen meine Eltern, gegen meine Kinder, gegen meine Ehefrau. Kein einziger Fleck in meinem Leben. Das ist doch unmöglich. Die Latte liegt zu hoch, die Mauer ist viel zu hoch. Das schaffe ich nicht. Und wie kann man dann auf das reagieren? Ja, viele Menschen, glaube ich, da werden auf zwei Arten reagieren. Viel mehr gibt es nicht. Entweder du sagst, naja, die Mauer sollte ein bisschen niederer sein. Lieber Gott, sagst du dann, lieber Gott, bitte, sei doch nicht so gerecht und gut und fair. Vorher habe ich kurz gedacht, dass das eine gute Idee ist mit absoluter Fairheit und Gerechtigkeit, aber kannst du nicht für mich ein bisschen korrupter sein? Ja, das geht natürlich nicht. Gott bleibt Gott. Die Mauer bleibt auf Gottes Höhe. Das ist, wir sind jetzt so in einer Situation, wie wenn wir sagen müssten zu einem Pferd, spring über eine 5 Meter hohe Mauer. Das geht nicht. Also die eine Möglichkeit zu sagen, ja, die Mauer sollte ein bisschen tiefer sein, das geht nicht. Die andere Möglichkeit ist, du gibst auf. Du gibst einfach auf. Und beim Aufgeben, da gibt es jetzt auch 2 Möglichkeiten. Wie man aufgeben kann, die eine Möglichkeit ist, dass du einfach sagst, das hat sowieso alles keinen Sinn, du gehst weg von Gott, vielleicht bist du zornig auf Gott, vielleicht ignorierst du ihn einfach nur dein Leben lang, du gibst einfach auf, du gehst weg. Oder die andere Möglichkeit jetzt ist, du gehst zu Jesus hin und du sagst zu Jesus, das schaffe ich nicht, ich schaff's nicht. Und Jesus sagt, soll ich helfen? Weil Jesus ist nämlich in der Lage, uns zu helfen. Er ist von der anderen Seite der Mauer zu uns gekommen. Er ist Gott, der Mensch geworden ist. Und er ist der einzige Mensch, er war ein echter Mensch, er ist der einzige Mensch, der jemals so gelebt hat, der über diese Mauer drüber gekommen ist, der wirklich nie etwas falsch gemacht hat in seinem ganzen Leben. Er ist über die Mauer gesprungen und er bringt uns mit hinüber. Also im christlichen Glauben geht es nicht darum, dass du ein Pferd trainierst, dass es stärker wird und dann auf einmal 5 Meter hochspringen kann. Im christlichen Glauben geht es darum, dass dem Pferd Flügel wachsen und es fliegen kann. Im christlichen Glauben geht es nicht darum, dass ein ölverschmierter Vogel sich irgendwie selber sauber macht. Der kann das ja nicht. Der wird sterben, noch schneller, wenn er es selber versucht. Wir können uns nicht selbst sauber machen und wir können auch nicht aus uns selbst heraus sauber bleiben. Nein, Gott macht ein Wunder. Er macht ein Wunder. Er bringt uns in die Mauer, über die Mauer in seine neue Welt hinein. Er macht uns sauber. Und wir werden so, wie wir es vorhin beschrieben haben. Vollkommen gerecht und vollkommen sauber, tadellos, unbefleckt, vollkommen gerecht werden wir durch unseren Herrn und Retter Jesus Christus. Gott kommt selber in unsere kaputte alte Welt hinein. Er wird Mensch, er stirbt für uns am Kreuz, für unsere Schuld, für alles, was er an mir kritisieren kann, zu Recht, für alles, was ich falsch gemacht habe, für alles, was wir falsch gemacht haben, stirbt Gott am Kreuz für uns. Und er steht dann vom Tod auf und er schenkt allen, die ihm vertrauen, schenkt er Vergebung. Gott schaut dich an. Wenn du Jesus vertraust, dann schaut Gott dich jetzt an und sagt, tadellos, kein einziger Fleck. Wenn du Jesus vertraust, dann schaut der Vater im Himmel auf dich und sagt, wow, vollkommen gerecht. Nicht wegen dem, was du gemacht hast oder was ich gemacht habe, schaut Gott uns an, sondern wegen dem, was Jesus gemacht hat. Deswegen, du bist vollkommen gerecht, vollkommen fehlerlos, unschuldlos. Nicht wegen dir, sondern wegen ihm, wenn du Jesus vertraust. Er ist nämlich wirklich, so wie es in Vers 18 steht, der Herr und Retter. Der Herr und Retter. Wenn du zu ihm sagst, ich brauche deine Hilfe, bitte hilf mir, dann ist er dein Retter. Dann vergibt er deine Schuld und macht dich sauber und er fliegt mit dir über die Mauer. Wenn du zu ihm sagst, ich will mit dir leben und dir gehorchen, dann ist er dein Herr. Dann kommt er in dein Leben hinein und ein neues Leben fängt an. Ein Leben, wo ich auf ihn höre und wo er mich auf seinen Weg mitnimmt. Er ist Retter und Herr. Er ist nie nur das eine oder das andere. Er ist immer Retter und Herr. Er ist für dich entweder Retter und Herr oder ist für dich nichts. Nichts. David, du wirst heute getauft. Und damit sagst du uns, Jesus ist mein Herr und mein Retter. Das ist keine Vorschau auf die Taufe. Hoffentlich. Wir hoffen sehr stark, dass weder David, der getauft wird, noch Lukas, der taufen wird, irgendwie weggespült werden und dass dann die Wasserrettung kommen muss. Aber ich finde, es ist ein super Bild für das, was die Taufe auch aussagt. Wir gehen unter. Wir kommen nicht raus aus unserem verschmutzten und korrupten Leben. Wir brauchen einen, der uns die Hand hinstreckt und uns rauszieht, weil wir das selbst nicht schaffen. Jesus kommt und er streckt dir die Hand hin und sagt, ich hol dich raus. Jesus streckt auch dir diese Hand hin. Aber er ist eben nicht nur wie die Wasserrettung, die holen dich raus und wenn es dir halbwegs gut geht, dann schicken sie dich heim. Nein, er ist nicht nur so. Wenn heute dieser besondere Tag für dich ist, wo du diese ausgestreckte Hand nimmst, dann fangt ein neues Leben an. Ein neues Leben mit neuen Erwartungen. Und da schauen wir jetzt auch noch, was in unserem Bibeltext darüber dasteht, was Jesus von uns erwartet. Was erwartet Jesus von uns? Er erwartet von uns, dass wir in seiner Gerechtigkeit leben. Das bedeutet, dass wir immer mehr so werden wie er. Immer mehr so werden wie er, das wird da in unseren Sätzen, die ich vorgelesen habe, beschrieben als heilig und gottesfürchtig und rein und tadellos. Aber was heißt das konkret, so werden wie Jesus? Ja, ich glaube, das heißt konkret, dass wir Menschen um Vergebung bitten, von denen wir wissen, dass wir ihnen wehgetan haben. Und dass wir Gott um Vergebung bitten, wenn wir wissen, dass wir etwas falsch gemacht haben. Das heißt konkret, dass wir aufhören mit bösen Angewohnheiten, dass wir nicht egoistisch und voller Angst leben, sondern mehr so werden wie Jesus, mehr großzügiger leben, so großzügig wie Jesus ist. Und Jesus hilft uns eben dabei. Wir müssen nicht alleine über die Mauer springen. Vergessen wir das nicht. Er ist dabei. Er macht es bei uns. Er hilft uns. Denk an die Vögel, der weiße Vogel fliegt nicht allein. Denk an das Pferd. Das Pferd wird verwandelt durch ein Wunder und es kriegt eine neue Kraft, die es vorher nicht gehabt hat. Und so macht es Jesus auch mit seinen Menschen. Er arbeitet an ihnen, in ihnen, und er ist dabei, er geht mit, er hilft uns, er geht mit in die Schule, noch eine Woche lang jetzt für manche von uns. Er geht mit in die Arbeit, er geht mit in den Urlaub, geht mit ins Internet, er geht sogar mit in die Kirche. Er ist dabei, er ist da. Also lebe in seiner Gerechtigkeit. Du bist nicht perfekt, deine ganze Schuld ist vergeben, der Vater schaut dich an und sagt, tadellos, aber Jesus arbeitet noch an dir, dass du immer mehr so wirst wie er. Du bist nicht perfekt, aber er hilft dir, immer mehr so zu werden wie er. Das Nächste, was er von uns erwartet, ist, dass er auch, Jesus erwartet auch von uns, dass wir in seiner Gnade leben. Deswegen steht da zum Beispiel in Vers 18, wachse in der Gnade. Wachse in der Gnade. Was bedeutet Gnade? Gnade bedeutet, dass alles bei Gott anfängt. Alles fängt bei ihm an. Alles funktioniert wegen ihm und alles wird gut ausgehen wegen ihm. Wachse in der Gnade. Er liebt uns. Schau mal Vers 14 an, da werden die Menschen, die Jesus gehören, so beschrieben. Geliebte. Schau Vers 17 an. Geliebte. Gott liebt uns. Er liebt uns. Nicht, weil wir so toll sind. Nein, weil er uns liebt. Und solche geliebte Menschen passen auch richtig gut in seine neue Welt hinein, weil Gott ist ja die Liebe. Seine Liebe verändert uns auch jetzt schon. Lass dich verändern durch seine Liebe. Wachse in der Gnade. Dieses Wachstum bedeutet auch, dass er uns stabil macht, damit wir nicht, wie es da in meiner Übersetzung gestanden ist, aus unserer Festigkeit fallen, unsere Stabilität nicht verlieren. Wir wachsen auch in der Hinsicht. Vers 18, wachst in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Wir wachsen auch in der Erkenntnis von Jesus. Was bedeutet das? Wir lernen ihn immer besser kennen, wir verstehen ihn immer besser. Und das bedeutet auch, dass wir immer mehr zu ihm hingezogen uns fühlen und immer mehr mit ihm zusammenleben. Wir wachsen in der Erkenntnis. Wie geht das konkret? Naja, wir verdrehen die Bibel nicht. Es gibt Teile in der Bibel, die sind schwierig zu verstehen, sagt Petrus da in Vers 16, wo er über Paulus schreibt. Also Petrus hat gewusst, Paulus schreibt Briefe an die Gemeinden und die Gemeinden lesen die Briefe. Und Petrus hat auch gewusst, das ist Heilige Schrift, was diese Paulusbriefe darstellen. Aber manche Sachen sind dort schwer zu verstehen. Petrus sagt nicht, dass er die Paulusbriefe nicht verstehen kann. Das steht da überhaupt nicht, das war ja total schräg. Petrus schreibt auch nicht, dass du die Paulusbriefe nicht verstehen kannst. Das steht auch nicht da. Steht auch nicht da, dass man alles ganz schwierig zu verstehen finden wird. Das meiste ist ganz einfach zu verstehen. Aber es steht da, dass manches eben schwierig zu verstehen ist. Das bedeutet, manches braucht vielleicht Zeit und ein bisschen Hirnkraft, Hilfe von anderen Gläubigen. Aber das lohnt sich, sich mit Jesus zu beschäftigen, mit der Heiligen Schrift zu beschäftigen, bedeutet, dass Gott dich stabil macht. Du verstehst Jesus immer besser und du wirst nicht mehr von irgendwelchen Irrtümern hin und her gerissen. Mitgerissen. Deswegen lies und genieße Jesus und wachse immer mehr in der Gnade. Und deswegen schenken wir auch David, so wie jedem Täufling, eine Bibel. Weil da steht die Wahrheit drin über Gott. Und wenn du dich mit dem beschäftigst, dann wird dich das stabiler machen. Du wirst ihn immer besser kennenlernen und ihn immer mehr genießen, immer mehr verwandelt werden auch. Wachse in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Das ist die zweite Erwartung. Wir leben in seiner Gnade. Und dann gibt es noch eine dritte Erwartung von Jesus. So seltsam das klingt, wir können den Tag beschleunigen, an dem er wiederkommt. Das steht in Vers 12. Naja, wie können wir den Tag jetzt beschleunigen? Diesen wunderbaren, diesen gigantisch guten Tag. Wie kann man das beschleunigen? Gott wartet ja nicht mit diesem Tag darauf, dass du die Schule gut abschließt. Er wartet nicht mit diesem Tag, damit du noch einen guten Beruf findest, eine Familie gründen kannst, einen Apfelbaum pflanzen kannst. Er wartet nicht darauf, dass du noch den Urlaub genießen kannst. Gott wartet so geduldig, damit noch viele Menschen Jesus als ihren Retter erkennen können, damit wir noch vielen Menschen etwas von Jesus sagen können. Das steht in Kapitel 3, Vers 15. Seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung. Diese Geduld, die Gott hat, ist Rettung, bedeutet Rettung. Rettung für deine Eltern, für deine Kinder, für deine Geschwister, Freunde, Nachbarn, Kollegen, Kolleginnen. Also beschleunigen wir den Tag. Das machen wir, wenn wir beten zum Beispiel. Wir beten, so wie Jesus gelehrt hat, dein Reich komme, im Vaterunser. Oder wir kehren auch selber um. Wir kehren um von falschen Wegen. Und wir beten, vergib uns unsere Schuld. Das beschleunigt den Tag natürlich auch, weil dann muss Gott auf eine Person weniger warten, die umkehrt. Und wir erzählen anderen davon, weil Gott nur noch darauf wartet, dass Menschen sich zu ihm hinwenden und sich von ihm helfen lassen, damit sie auch durch Jesus Vergebung kriegen und Gottes Kinder werden. Darauf wartet Gott. Wir wissen, auf wen wir warten. Wir warten auf den Herrn und Retter Jesus Christus. David, mit deiner Taufe heute sagen wir als Gemeinde etwas auch. Wir sagen, das Wasser ist nur Wasser, aber es steckt Gottes Realität dahinter. Diese Worte sind nur Worte, aber es steckt mehr dahinter. Gottes Worte stecken dahinter. Diese Welt ist nicht alles, was es gibt. Es gibt noch Gottes Welt, die nur darauf wartet, hier einzuwandern in unserer Welt. Und dafür brauchen wir Jesus. Wir brauchen Jesus jetzt und wir brauchen Jesus immer. Und das sagen wir heute mit deiner Taufe und das sagst du heute auch mit deiner Taufe, David. Wir brauchen Jesus. Immer. Also lebe in seiner Gerechtigkeit und lebe in seiner Gnade. Und das möchte ich auch euch allen sagen, Jesus wird wiederkommen. Bereite dich darauf vor. Bereite dich darauf vor wie auf einen großen Hochzeitstag. Bereite dich auf eine völlig neue Welt vor. Ich lese euch nochmal Vers 18 vor. Wachst in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Ich bete. Und danach lade ich euch auch ein zu einer Gebetsgemeinschaft. Wir nehmen uns kurz eine Zeit der Stille. Dann werde ich beten und dann kann jeder von euch und jede von euch laut oder leise beten und auf das reagieren, was Gott gesagt hat. Herr Jesus, wir sehnen uns nach einer neuen Welt, wo niemand leiden muss, wo nichts kaputt wird, eine Welt ohne den Bösen, eine Welt, in der alles gut ist, wo du bist. Wir sehnen uns danach und Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du das möglich machst, dass wir dabei sein dürfen, Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil du uns frei machst von unseren Flecken, von unserer Schuld und unserer Schande. Ja, und auch weil du uns immer mehr veränderst, Herr, wir danken dir auch dafür. Wir bitten dich, hilf uns in deiner Gnade und in deiner Gerechtigkeit zu leben. Wir bitten dich, dein Reich komme. Wir bitten dich auch um Vergebung für das, was wir falsch gemacht haben. Und wir bitten dich um Gelegenheiten, deinen Tag zu beschleunigen. Bitte hilf uns, gib uns Gelegenheiten, dass wir von dir erzählen. Hilf uns, die Gelegenheiten zu erkennen und auch gut zu nutzen. Ja, wir denken an Menschen um uns herum. Vielleicht sitzen sie links und rechts von uns oder sind zu Hause oder in der Arbeit, in der Schule. Herr, wir bitten dich für diese Menschen. Hilf ihnen, deine ausgestreckte Hand zu nehmen. Hilf ihnen, deine Wahrheit zu hören und zu erkennen und deine Liebe zu erfahren. Und komm bald wieder, Herr. Amen.